Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Galaterbrief. Wir machen also weiter in unserer Reihe, und zwar in Kapitel 4, die Verse 21 bis 31. Und es ist ein Abschnitt, in dem Paulus uns anhand der Geschichte von Sarah und Hagar und Abraham aus dem Alten Testament ein ganz wichtiges Prinzip für unseren Glauben erklärt. Galater Kapitel 4, die Verse 21 bis 31. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der leibeigenen Magd, den anderen von der Freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Und das hat einen bildlichen Sinn. Dies sind nämlich die zwei Bündnisse, das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem, und es ist in Knechtschaft oder in Sklaverei samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei. Und dieses ist die Mutter von uns allen. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst, denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch geborene den gemäß dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Was aber sagt die Schrift? Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir also, Brüder, nicht Kinder der leibeigenen Magd, sondern der Freien. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in unserer Welt gibt es nur zwei Gruppen von Menschen. Solche, denen Gott die Sünden vergeben hat, und solche, denen Gott die Sünden nicht vergeben hat. Menschen, die Frieden mit Gott haben auf der einen Seite, und Menschen, die im Konflikt mit ihm leben. Und ich ertappe mich leider öfters dabei, dass ich das nicht mag. Mir wäre es lieber, es gäbe drei Gruppen von Menschen oder vier oder fünf. Also auf der einen Seite die Christen und dann Leute, die keine Christen sind, aber wirklich nett und anständig, und dann noch die Menschen, die ich nicht mag. Aber die Bibel rückt da meinen Blick immer wieder gerade, wenn ich so denke. Es gibt nur zwei Gruppen von Menschen, das wird immer und immer wieder deutlich. Und in unserem Kapitel hier in Galater 4 nennt Paulus sie die Freien und die Knechte oder die Sklaven. Und er hat in den ersten 20 Versen erklärt, die Christen, das sind die, die frei sind. Und die, die keine Christen sind, das sind die Sklaven. Und die Galater, an die er diesen Brief schreibt, das waren Gemeinden von Menschen, die Christen waren, die also eigentlich frei waren und die jetzt durch den Einfluss von verschiedenen Lehrern, Paulus nennt sie Irrlehrer, in der Gefahr standen, wieder Sklaven zu werden. Und deswegen schreibt Paulus diesen Brief, und er kämpft um sie, er ringt um sie, er möchte nicht, dass sie den christlichen Glauben wieder aufgeben. Und in unserem heutigen Abschnitt sagt Paulus gar nicht so viel Neues, was er nicht auch schon vorher in dem Brief gesagt hätte. Aber in diesen Versen benutzt er eine Beispielgeschichte, um seinen Punkt nochmal und ein letztes Mal in diesem Brief ganz deutlich zu machen. Die meisten Menschen, die meisten von uns, die lieben ja Geschichten. Ja, gute Geschichten sind spannend, sie sind lebendig, sie sind anschaulich und sie lassen uns oft Dinge besser verstehen, die ansonsten irgendwie abstrakt sind, die wir nicht so gut nachvollziehen können, die so theoretisch wirken. Und wenn dann eine Beispielgeschichte kommt, dann verstehen wir oft, worum es eigentlich geht. Wenn ihr also die letzten Sonntage hier wart und Predigten zu Galater 3 und 4 gehört habt und gut zugehört habt, dann habt ihr vielleicht heute über die Predigt den Eindruck, das, was er sagt, das kenne ich doch schon alles. Das haben wir doch schon gehört. Und ihr habt nicht ganz Unrecht. Aber vielleicht hilft euch die neue Perspektive, die Paulus heute noch einmal verwendet, dieses Beispiel, was er uns gibt, um das doch noch besser zu verstehen. Denn das Ziel des Paulus bleibt in dem ganzen Brief dasselbe. Er möchte, dass die Galater, und nicht nur die Galater vor 2000 Jahren, sondern wir alle, dass wir wirklich frei sind. Und er möchte, dass die, die Christen sind, nicht wieder zu Sklaven von irgendetwas werden, sondern dass sie wirklich in der Freiheit leben, die sie als Christen haben. Und so ist mein Thema für heute Morgen der Weg in die Freiheit. Ich habe 3 Punkte. Erstens, der Weg in die Freiheit ist der Weg des Glaubens, nicht der eigenen Leistung. Und zweitens, der Weg in die Freiheit ist ein Weg in die tatsächliche Freiheit, nicht in die Sklaverei. Und drittens, der Weg in die Freiheit ist ein Weg des Kampfes, nicht der Ruhe. 3 Punkte. Erstens, der Weg in die Freiheit ist der Weg des Glaubens, nicht der eigenen Leistung. Zweitens, der Weg in die Freiheit ist ein Weg in die tatsächliche Freiheit, nicht in die Sklaverei. Und drittens, der Weg in die Freiheit ist ein Weg des Kampfes, nicht der Ruhe. Ein erster Punkt, der Weg in die Freiheit ist der Weg des Glaubens, nicht der eigenen Leistung. Wenn ihr in die Bibel guckt, im ersten Vers von unserem Abschnitt, dann beginnt Paulus den mit einer sogenannten rhetorischen Frage. Im Vers 21 fragt er die Leute in Galatien: Sagt mir Leute, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz etwa nicht? Was bedeutet es, unter dem Gesetz sein zu wollen? Es bedeutet, dass wir versuchen, durch das, was wir sind, oder durch das, was wir tun, was wir leisten, unser Lebensziel oder unser Glück zu erreichen. Damals bei den Juden in der Zeit, damals lief das so, dass sie Gottes Gesetz nahmen und sie versuchten, sich daran zu halten, um dann von Gott angenommen und gerettet zu werden. Aber unter dem Gesetz sein, das konnte man nicht nur damals oder heute im Judentum. Das funktioniert in allen Weltanschauungen, in allen Ländern dieser Welt. Jeder Mensch, egal welche Religion er hat oder welche Weltanschauung er lebt, lebt unter einem Gesetz. Entweder versucht er dann, Gottes Gesetz zu halten, um in den Himmel zu kommen, oder er versucht, ein guter Mensch zu sein, um sein Karma zu verbessern, oder er definiert sich über seine Arbeit und möchte irgendwie Karriere machen und dadurch sein Glück erreichen. Oder er lebt unter dem Gesetz, Geld macht glücklich, versucht so viel Geld wie möglich zu verdienen, um dann glücklich zu sein. Na, egal wie man tickt, egal was man glaubt, Paulus sagt, alle Menschen leben unter einem Gesetz. Es sind die unterschiedlichsten Formen, aber es ist ein Prinzip. Man muss gegenüber Gott oder gegenüber irgendeiner anderen Sache, Paulus nennt sie Götzen, gegenüber denen muss man etwas leisten und dann erhofft man sich von diesem Götzen eine Gegenleistung. Ja, vom Geld erhofft man sich Glück, vom eigenen Ansehen auch, vom eigenen Aussehen, von der Karriere oder eben von irgendwelchen Göttern oder eben einem Gott. Von Menschen, die unter dem Gesetz leben, ist das Lebensmotto: Ich leiste, also bin ich. Aber was ist das Problem? Paulus stellt in Vers 21 die Frage: Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz seid, also die ihr so lebt nach dem Motto, ich leiste, also bin ich, hört ihr das Gesetz nicht? Denn was sagt das Gesetz immer? Es sagt uns immer, du leistest nicht genug. Erst sagt es uns, tu das, dann wirst du glücklich. Und wenn du es dann versuchst, sagt es uns immer wieder, du machst nicht genug. Man hört oft von Menschen, die sehr viel Geld haben, dass sie immer mehr Geld haben wollen. So funktioniert das Gesetzesprinzip immer wieder. Du musst mehr tun, du musst besser sein. Je mehr man hat, desto mehr will man haben. Und desto mehr man versucht, sich durch das Halten von Gottes Gesetz etwas zu erarbeiten, wenn man Jude ist, desto mehr stößt man an seine Grenzen. Und das Gesetz in welcher Form auch immer, es macht uns nicht glücklich, sondern Paulus sagt, es macht uns zu Sklaven. Denn sobald wir unsere Identität oder unser Lebensglück an irgendetwas hängen, was für das wir etwas leisten müssen, dann sind wir die Sklaven dieser Sache. Und um diesen Punkt deutlich zu machen, erzählt Paulus uns das Beispiel von Sarah und Hagar. Wir haben es eben in Auszügen gelesen. Ich erkläre nochmal kurz den Hintergrund. Sarah war Abrahams Frau. Und Gott hatte den beiden einen Sohn verheißen. Er hatte gesagt, Sarah wird schwanger werden. Das Problem war, Sarah war unfruchtbar. Und hinzu kam das Problem, dass sie schon sehr, sehr alt war. Selbst wenn sie mal hätte Kinder bekommen können, jetzt war die Zeit definitiv vorbei. Also fasste Sarah den Plan, nachdem Gottes Verheißungen schon Jahre her waren, Abraham soll es mal mit ihrer Sklavin Hagar probieren. Es war damals durchaus Sitte, so hat man das gemacht. Wenn eine Frau keine Kinder bekommen konnte, dann hat sie ihre Sklavin ihrem Ehemann gegeben und die beiden haben zusammen versucht, ein Kind zu zeugen. Und wenn das geklappt hat, war dann dieses neue Kind, galt dann als Kind der Herrin und als Nachkomme der beiden. Gesagt, getan, so machten sie es und Abraham zeugte mit Hagar ein Kind namens Ismael. Aber das führte erstmal in der gesamten Familie zu Chaos. Auf jeden Fall wurden Sarah und Abraham mit Hagar und Ismael nicht glücklich. Und weitere 13 Jahre gingen ins Land. Ismael ist aufgewachsen und da kam Gott erneut zu Abraham. Und Gott sagte zu Abraham, du Abraham, ich werde dir wirklich einen Sohn schenken. Ich habe dir gesagt, ich werde dir einen Sohn mit Sarah schenken und ich habe das nicht vergessen. Bei Abraham klappte vermutlich die Kinnlade herunter, er selbst war 100 und seine Frau war 90. Tatsächlich wirkte Gott jedoch kurze Zeit später das Wunder. Sarah wurde schwanger und bekam einen Sohn und diesen Sohn nannten sie dann Isaak. Und so gab es jetzt also zwei Söhne im Haus des Abraham. Auf der einen Seite Ismael, den Sohn der Sklavin, und auf der anderen Seite Isaak, den Sohn der Freien, also der Frau von Abraham, von Sarah. Und an dieser Geschichte hängt jetzt Paulus hier im Galaterbrief sein Beispiel auf. Er schreibt in Vers 22, es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der leibeigenen Magd und einen von der Freien. Ismael und Isaak. Was war der Unterschied zwischen den beiden? Das erklärt Paulus in Vers 23. Er sagt, der von der Sklavin oder von der Magd, der war gemäß dem Fleisch geboren. Der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Der Unterschied war, wie die beiden gezeugt wurden. Ja, bei Hagar und Ismael stand die eigene Leistung im Vordergrund. Anstatt auf Gott zu vertrauen, haben sich Sarah und Abraham überlegt, wir machen das jetzt. Wir machen jetzt einen Plan und wir führen das durch. Ja, vielleicht stand so im Hinterkopf der Gedanke, Gott hat das zwar gesagt, aber irgendwie scheint er es ja nicht hinzukriegen. Also müssen wir selber ran, müssen wir selber was leisten und müssen wir selber dafür sorgen, dass wir endlich ein Nachkommen bekommen. Bei Isaak später war alles anders. Gott hatte gesagt, Gott hatte verheißen, dass Abraham und Sarah ein Kind bekommen würden. Alles, was Abraham und Sarah sahen und wussten, sprach dagegen. Aber das Schöne ist, Gott hatte es gesagt, Gott hatte es verheißen und er würde es auch tun. Und deswegen schreibt Paulus, Ismael war gemäß dem Fleisch geboren, gemäß der eigenen Leistung, Isaak gemäß der Verheißung, weil Gott gesagt hatte, ich werde euch einen Sohn schenken. Und Paulus möchte uns durch dieses Beispiel die beiden Gruppen von Menschen deutlich machen, die es in dieser Welt gibt. Es gibt einmal die Menschen, die das Ziel ihres Lebens durch eigene Leistung erreichen wollen. Paulus nennt sie hier in Vers 23 die gemäß dem Fleisch leben, gemäß der eigenen Kraft. Und die anderen sind die, die wirklich von Herzen Gott kennen. Sie wissen, dass ihre eigene Leistung vor Gott, an den sie glauben, niemals ausreicht. Das Gesetz Gottes sagt ihnen immer wieder, das sollst du tun, das sollst du tun, das sollst du tun. Das sind Gottes Maßstäbe, die gelten wirklich. Die können wir nicht wegdiskutieren. Und gleichzeitig erkennen sie, okay, ich schaffe es wirklich nicht. Und dann vertrauen sie auf Gottes Verheißung, dass er sie annimmt, obwohl sie Gottes Gesetz nicht halten können. Sie sind wie Abraham und Sarah später in ihrem Leben. Sie vertrauen Gottes Verheißung, Gottes Versprechen, dass er sie trotzdem annehmen will. Auch wenn es unwahrscheinlich erscheint, dass ein heiliger, gerechter Gott mit so vielen Maßstäben sündige, schwache Menschen annimmt, trotzdem vertrauen sie darauf, dass er es tun würde. Genau wie Abraham später darauf vertraut hat, dass Gott seine 90-jährige Frau noch einmal zur Mutter machen würde. Also das ist der große Unterschied zwischen den beiden Gruppen von Menschen, die Paulus uns hier beschreibt. Die einen leben aus eigener Kraft und versuchen durch eigene Leistung das Ziel ihres Lebens zu erreichen. Und das sind die Ismaels. Und das andere sind die, die erleben, die ihre Identität an Jesus abgeben und sagen, ich selbst schaffe es nicht. Gott, du musst für mich das tun, damit ich vor dir überhaupt bestehen kann. Das sind die Isaaks. Und Paulus sagt, alle Menschen sind entweder Ismaels oder Isaaks. Da gibt es keine Gruppe dazwischen. Aber wo führt das hin? Wo führt das hin, dass man entweder ein Isaak oder ein Ismael ist? Das ist mein zweiter Punkt. Der Weg in die Freiheit führt in die tatsächliche Freiheit, nicht in die Sklaverei. Paulus beginnt in Vers 24 zu erklären, was jetzt die Folgen sind. Er schreibt, das alles hat einen bildlichen Sinn. Also es ist ein Bild. Er verwendet die Geschichte jetzt als Bild. Das sind nämlich die zwei Bündnisse. Das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Ich gebe zu, dieser Vers ist sehr schwer zu verstehen. Was macht Paulus hier? Er vergleicht die Geschichte von Ismael und Isaak mit zwei Bündnissen, die wir im Alten Testament finden. Zwei Bündnisse, die Gott mit seinem Volk gemacht hat. Der eine Bund war der Bund am Berg Sinai. Wir hatten in Kapitel 3 schon davon gelesen. Und dort sagte Gott sinngemäß zu seinem Volk, hier ist mein Gesetz, haltet euch dran und wenn ihr es schafft, dann werdet ihr errettet und wenn ihr es nicht schafft, dann nicht. Ja, bei diesem Bund kam es tatsächlich darauf an, etwas zu leisten, um etwas zu bekommen. Nur durch eigene Leistung konnte man etwas erreichen. Vers 25 schreibt Paulus dann, denn Hagar, und gemeint ist mit diesem Namen hier die Art und Weise, wie Abraham aus eigener Kraft, aus eigener Leistung ein Kind zeugen wollte, bedeutet oder entspricht dem Berg Sinai. Also so wie Abraham und Hagar das Kind aus eigener Leistung zeugten, so war der Bund, den Gott mit seinem Volk am Berg Sinai machte, darauf aus, dass Menschen aus eigener Leistung vor Gott bestehen können. Und genauso, auch das schreibt er in Vers 25, ist es mit dem Jerusalem zur Zeit der Galater. Was war mit Jerusalem los? In Jerusalem lebten die Juden, das war das Zentrum der Juden. Und auch die Juden lebten nach diesem Prinzip, wie Hagar und Abraham, wie am Berg Sinai, so auch die Juden. Sie versuchten durch das Halten des Gesetzes, durch eigene Leistung vor Gott zu bestehen. Und deswegen schreibt Paulus in Vers 25, dass Jerusalem in Knechtschaft, also in Sklaverei liegt. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt der ein oder andere denkt, okay, Hagar und Abraham und der Berg Sinai und Jerusalem vor 2000 Jahren, was hat das mit mir heute zu tun? Ich erinnere euch an das, was ich am Anfang gesagt habe. In Vers 21 haben wir davon gelesen, die ihr unter dem Gesetz sein wollt. Versklavt zu sein unter ein Gesetz, das kann viele verschiedene Formen haben. Nicht nur Juden in Jerusalem vor 2000 Jahren, sondern alle Menschen in egal welcher Weltanschauung, die versuchen aus eigener Leistung etwas zu erreichen, die sind unter einem Gesetz. Ich gebe euch ein Beispiel aus unserer heutigen Gesellschaft. Der Fokus berichtete vor 4 Jahren von dem Problem, dass immer mehr Menschen mit der beruflichen Belastung nicht klarkommen. In unserer Gesellschaft steht ja eine berufliche Karriere sehr hoch im Kurs. Wenn man es im Job weit bringt, dann hat man es geschafft. Und an sich ist es natürlich auch überhaupt kein Problem, beruflich erfolgreich zu sein. Wer will das nicht? Stellt sich dann der Erfolg ein, ist man glücklich, bleibt er im Job aus, fühlt man sich wertlos. Und merkt ihr, so ist für viele Menschen der Beruf, die Karriere, plötzlich zu einem Gesetz geworden. Ein Gesetz, das sagt, sei erfolgreich, wenn du erfolgreich bist, dann hast du es gut. Wenn du versagst, dann hast du ein Problem. Auf solche Fälle ist die Psychologin Helen Heinemann spezialisiert, berichtet der Fokus weiter. Und sie erzählt von einer jungen Frau, die gerade Mutter von Zwillingen geworden ist. Und diese Frau saß heulend vor ihr in der Sprechstunde und sagte ihr, ich bin gerade Mutter von Zwillingen geworden, aber ich fühle mich total wertlos in unserer Gesellschaft, denn ich kann für die Gesellschaft nichts mehr leisten, weil ich mich jetzt um meine Kinder kümmern muss. Ich fühle mich so wertlos. Wisst ihr, zu dieser Frau sagt das Karrieregesetz, du musst erfolgreich sein, um wertvoll und glücklich zu sein. Und wenn das das Gesetz ist, dann fiel diese junge Mutter voll durch. Ja, die strenggläubigen Juden zur Zeit von Paulus in Jerusalem vor 2000 Jahren oder die karrierebewussten Menschen im Westen heute. So unterschiedlich ihre Lebenssituation, so unterschiedlich ihr Gesetz, zugleich ist ihr Status. Sie sind beide unter einem Gesetz versklavt. Und das Erschreckende ist, die Schwachen fallen bei so etwas immer zuerst runter. Und bei den Juden waren es die Menschen, die die Juden als Sünder bezeichneten. Das waren die, die aus irgendwelchen Gründen kein Interesse daran hatten oder einfach vielleicht auch aus Kraftgründen sich nicht an jedes einzelne kleine Gebot halten konnten, was die Juden aufgestellt hatten. Und heute sind es die, die aus welchem Grund auch immer beruflich nicht so viel leisten können wie vielleicht manch andere. Aber für alle die, die unter einem Gesetz sind, gibt es eine gute Nachricht. Denn es gibt nicht nur Sklaven in dieser Welt, es gibt auch die Freien. Vers 26, Paulus schreibt nur ganz kurz, das obere Jerusalem, also im Gegensatz zu dem Jerusalem mit den Juden unter dem Gesetz, das obere Jerusalem aber ist frei und dieses ist die Mutter von uns allen. Was meint das obere Jerusalem? Ganz einfach, das obere Jerusalem ist die Gemeinde von Christen. Die Bibel sagt uns an verschiedenen Stellen, dass wir zwar als Christen noch auf dieser Erde leben, aber wenn wir einen Personalausweis unseres Herzens hätten, dann steht darauf Bürger nicht von Deutschland oder von irgendeinem anderen Land, sondern Bürger des oberen Jerusalems im Himmel. Aber warum sind wir Christen frei? Die Antwort ist, weil wir Bürger des oberen Jerusalems sind, ohne dass wir irgendetwas dafür getan haben. Wir haben nichts geleistet, überhaupt nichts. Na, auch wir kennen den Bund vom Sinai, wo Gott zu seinem Volk sagte, du musst das und das und das tun, damit du gerettet wirst. Aber wir sehen diesen Bund, wir verstehen, dass dieser Bund nicht dazu gedacht war, den Menschen einen Weg in den Himmel aufzuzeigen, sondern dass dieser Bund nur dazu gedacht war, den Menschen aufzuzeigen, ihr schafft es überhaupt nicht aus eigener Leistung. Ihr braucht einen ganz anderen Weg. Wenn ihr auf eure Leistung vertraut, werdet ihr immer und immer wieder scheitern. Paulus hatte in Vers 24 ja von zwei Bündnissen gesprochen. Und es gibt in der Bibel noch einen zweiten Bund und die Bibel macht immer wieder deutlich, dieser zweite Bund, das ist der Weg, der uns in den Himmel weist. Das ist der Bund, den Gott erst mit Abraham geschlossen hatte und den er schließlich in Jesus Christus erfüllt hatte. Und dieser Bund sagt dir, du leistest niemals genug. Probier dich aus und du wirst irgendwann feststellen, es reicht nicht. Und dann vertraue einfach auf Gottes Verheißung, dass du durch den Glauben an Jesus Christus, dadurch, dass du zu Jesus Christus gehörst, dass du dadurch genug bist. Dieser Bund ist der, der dir anders als der Bund am Sinai den Weg zu Gott zeigt, den Weg in die Freiheit zeigt. Ja, der Bund am Sinai zeigte den Menschen, vor was sie errettet werden müssen. Und der Bund, den er mit Abraham geschlossen hat, den er in Jesus Christus erfüllt hat, der zeigt uns den Weg, wie wir wirklich frei sein können. Und dieser Weg des Glaubens, der macht frei. Denn jetzt musst du nichts mehr tun, nichts mehr sein, nichts mehr leisten, sondern du darfst einfach mit leeren Händen vertrauen, dass Jesus am Kreuz, als er hier auf der Erde war, alles für dich getan hat und das befreit. Ich habe eben von der Psychologin Helen Heinemann erzählt, von der der Fokus berichtet. Das ist die, die die Zwillingsmutter vor sich hatte. Und diese Psychologin hat sich auf Fälle von Menschen spezialisiert, die unter dem Leistungsdruck unserer Gesellschaft zusammengebrochen sind. Und was ist ihre Weisheit, ihre Lebensweisheit, die sie weitergibt an Menschen, die zusammengebrochen sind? Die unter dem Grundsatz leben, ich leiste, also bin ich. Sie sagt, ich versuche ihnen deutlich zu machen, dass sie nach einem anderen Grundsatz leben sollen. Nicht nach dem Grundsatz, ich leiste, also bin ich, sondern nach dem Grundsatz, ich bin etwas, also kann ich auch etwas leisten. Zuerst kommt die Identität, sie haben dann ihre Identität und davon ausgehend können sie etwas leisten. Der Artikel endet genau an dieser Stelle. Und wisst ihr was? Ich glaube, diese Psychologin hat absolut recht. Das einzige Problem an dem Artikel ist, sie sagt uns nicht, was dieses Etwas ist. Was ist denn das, was wir schon sind, was uns überhaupt erst befähigt dazu, etwas zu leisten? Warum bin ich schon etwas? Warum habe ich schon eine Identität, einen Wert, ohne etwas geleistet zu haben? Und worauf uns diese Psychologin keine Antwort gibt, darauf gibt uns Paulus hier eine Antwort. Wir als Christen sind etwas, weil wir durch den Glauben zu Jesus Christus gehören, ohne dass wir etwas dafür getan haben. Paulus kannte das aus eigener Erfahrung. Er schreibt ja nicht als Gelehrter, der nie etwas anderes gehört hat, der nie etwas anderes war als Christ. Er war selbst Jude gewesen in Jerusalem, vielleicht der Beste von allen. Er hat das Gesetz genommen und sich an alle, was weiß ich, 5732 Regeln halten wollen. Und er war gut da drin. Und er war stolz drauf. Aber er war ein Sklave dieses Gesetzes, bis ihn Gott eines Tages freigemacht hatte. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er in Vers 27 in Jubel ausbricht und schreibt, denn es steht geschrieben, und er zitiert dann den Propheten Jesaja: Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst, denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Das ist ein Zitat aus dem Propheten Jesaja aus Kapitel 54. Und damals in der Kultur waren Frauen, die keine Kinder bekommen konnten, absolut verachtet. Sie galten als unfähig und als nichts wert. Und die Denkweise, die dahinter steht, ist typisch für Menschen, die unter dem Gesetz sind. Es geht so: Frauen sind dazu da, Kinder zu bekommen. Unfruchtbare Frauen bekommen keine Kinder und deswegen sind unfruchtbare Frauen nichts wert. Sie leistet nichts, also ist sie nichts. Das war das Denken der damaligen Zeit. Und der Vers, den Paulus zitiert, der stellt dieses Denken vollkommen auf den Kopf. Er sagt in bildlicher Sprache, die Person, die in ihrem Lebensbereich nichts leistet, die soll sich freuen und jubeln, denn sie wird mehr Kinder geschenkt bekommen. In bildhafter Sprache wird hier das Evangelium der Freiheit auf den Punkt gebracht. Du bringst nichts mit, was dich für Gott würdig macht, aber Gott schenkt es dir einfach so. Wenn wir so an Jesus glauben, dass wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf ihn, auf das, was er für uns getan hat, dann sind wir wie Isaak Kinder der Verheißung. Vers 28. Nicht Kinder aus eigener Leistung, nicht Kinder, weil wir es gebracht haben, sondern Kinder durch das, was Gott für uns getan hat. Und jetzt nach Vers 28 könnte eigentlich Schluss sein. Die Botschaft hatte Paulus jetzt wieder und wieder gebracht. Freiheit, Vergebung gibt es nur durch Glauben an Jesus, durch nichts, was du selbst bringst oder tust. Aber das Kapitel ist noch nicht vorbei. Sondern Paulus fügt noch etwas hinzu. Und wenn du bis hierher gedacht hast, naja, war ganz interessant, was ich gehört habe, aber ich habe jetzt schon den ganzen Galaterbrief bis hierhin gelesen, so wirklich neu war das nicht, dann kommt jetzt etwas, was Paulus bisher noch nicht gesagt hatte. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Der Weg in die Freiheit ist der Weg des Kampfes und nicht der Weg der Ruhe. Und Paulus bleibt beim Beispiel von Isaak und Ismael in Vers 29. Er schreibt: Doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch Geborene den gemäß dem Geist Geborenen verfolgte, also so wie Ismael den Isaak verfolgte, so auch jetzt. Als Isaak und Ismael älter wurden, gab es Streit zwischen beiden. Ja, Ismael, der Ältere, verfolgte in irgendeiner Art und Weise den Isaak. Es wird nicht genau erklärt, was er tat. Vermutlich hat er ihn geärgert, hat er ihn gemobbt, ich bin älter oder was weiß ich. Vielleicht war Ismael auch eifersüchtig, weil er wusste, naja, der Lieblingssohn von Abraham, das ist Isaak. Was genau passiert ist, wissen wir nicht. Aber Paulus sagt uns, dass es so weiterläuft, und zwar bis heute, zwischen den Isaaks und den Ismaels dieser Welt. Die, die wie Ismael versklavt sind unter irgendein selbstgewähltes Gesetz, die verfolgen die, die an der Wahrheit festhalten, dass nur der Glaube an Gott sie rettet. Ich hatte am Anfang gesagt, dass ich manchmal gerne hätte, es gibt drei oder mehr Gruppen von Menschen auf der Welt. Aber Paulus ist hier, wie auch die gesamte Bibel, sehr scharf. Es gibt nur zwei. Entweder du gehörst zur Gruppe von den Isaaks oder zur Gruppe von den Ismaels. Die Bibel macht auch klar, es lohnt sich wirklich, durch den Glauben ein Isaak zu sein. Man hat die Hoffnung auf den Himmel, auf das obere Jerusalem, wie Paulus es hier nennt. Man wird im Himmel reich beschenkt. Man weiß, dass einem vergeben ist. Aber was Jesus und auch die Apostel immer wieder sagen, wenn du Jesus nachfolgen willst, überschlage die Kosten. Auf dieser Erde hat der Glaube an Jesus auch immer zur Folge, dass man Verfolgung erleidet. Und Verfolgung ist ein großes Wort und wir denken immer an Länder, wo Christen getötet werden. Aber es muss gar nicht heißen, dass man mit dem Tod bedroht wird. Für die meisten von uns wird es das wahrscheinlich niemals bedeuten. Aber es kann bedeuten, dass man Nachteile auf der Arbeit erfährt. Es kann bedeuten, dass man in der Schule ausgelacht wird oder an der Uni belächelt wird. Ach, der glaubt das Zeug. Es kann bedeuten, dass Leute nichts mehr mit einem zu tun haben wollen oder dass man einfach die Blicke von Menschen hinter dem Rücken ertragen muss. Ja, der ist ja ganz nett, aber ein bisschen komisch ist der auch. Na, das ist alles keine schlimme Verfolgung, alles nichts, was jetzt irgendwie unser körperliches Wohlbefinden beeinträchtigt. Und es gibt Länder, in denen es ist weit dramatischer als bei uns. Aber auf der anderen Seite, wer jemals in so einer Situation gesteckt hat, der weiß, das ist auch nicht ganz angenehm. Man steht vor der Gefahr, einen Rückzieher zu machen, lieber den Mund zu halten, als zu sagen, ich bin Christ, ich gehöre zu Jesus. Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief, alle, die gottesfürchtig leben wollen, also alle, die wirklich Christen sein wollen, die werden Verfolgung erleiden. Er schreibt hier alle. Und das heißt, dass wenn du niemals auf Widerstand stößt in deinem Christsein oder niemals schiefe Blicke erhältst, dass du dir dann mal die Frage stellen solltest, wie ist es eigentlich um meine Nachfolge bestellt? Paulus sagt, die Ismaels dieser Welt verfolgen die Isaaks. Und das ist schon immer so gewesen. Und wisst ihr, wer die Person ist, die das am deutlichsten erfahren hat in der Weltgeschichte? Das ist Jesus selbst. Er wurde übrigens nicht von Menschen verfolgt, die Atheisten waren und die gesagt haben, du behauptest Gott zu sein, Gott gibt's doch gar nicht, wir bringen dich jetzt mal um. Sondern er ist von Menschen verfolgt worden, die sehr, sehr religiös waren. Die alle Gesetze Gottes versucht haben zu halten. Aber die nicht verstanden haben, dass es Errettung für Menschen nur aus Gnade gibt, nicht aus eigener Leistung. Und besonders tragisch waren die Zeiten, wenn Teile der Kirche zu Ismaels wurden. Also war es ja hier in Galatien. Paulus wurde ja angegriffen, nicht von Menschen, die irgendwie Römer waren und nichts mit dem christlichen Glauben am Hut hatten, sondern von Leuten, die in die Gemeinde reingekommen waren und gesagt haben, ihr müsst das Gesetz halten, um gerettet zu werden. Später, über die Jahrhunderte des Mittelalters, hat die Kirche fast den gleichen Fehler wie die Irrlehrer in Galatien gemacht. Sie haben gesagt, Christ wirst du nicht mehr aus Glauben allein, sondern auch durch eigene Leistung. Und deswegen gab es vor 500 Jahren die Reformation. Und das führte erst recht dazu, dass es Verfolgung gab. Gerade in Ländern, in denen evangelische Christen in der Minderheit waren. Ja, besonders schlimm war es zum Beispiel Anfang des 18. Jahrhunderts in Frankreich. Mit 19 Jahren wurde die junge Christin Marie Durand mit einer ganzen Reihe weiterer Frauen in einen Gefängnisturm gesteckt. Es wurde gesagt, wir sperren euch hier in elendsten Bedingungen ein und alles, was ihr tun müsst, ist, ihr müsst euren Glauben, dass ihr nur aus Glauben gerettet seid. Diesen Glauben müsst ihr verwerfen. Und wenn ihr das tut, kommt ihr sofort frei. Aber Marie Durand war das Evangelium von der Gnade Gottes wichtiger. Sie blieb 38 Jahre ihres Lebens in dem Turm, immer mit dem Wissen im Hinterkopf, ein Satz würde reichen und ich komme frei. Aber sie tat es nicht. Und alles, was von ihr heute in dem Gefängnis noch übrig ist, ist ein Wort, was sie mit einem Stein oder was nicht, einem Griffel in den Stein geritzt hat. Und es ist das französische Wort résister. Und das heißt Widerstand leisten. Ich leiste Widerstand. Ich lasse mich nicht brechen. Und Widerstand leisten, das ist auch genau das, was Paulus von uns fordert. Vers 30 schreibt er, was aber sagt die Schrift? Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn, also Hagar und Ismael, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Ja, Isaak und Ismael waren aneinander geraten. Es kam zum Konflikt, zwar nicht der erste in dieser Familie, nachdem es jetzt zwei Söhne von zwei Müttern gab, Und das Ende vom Lied war, dass Abraham auf Sarahs Anweisung Ismael und Hagar wegschickte. Und das sollen wir uns als Vorbild nehmen, sagt Paulus. Und jetzt stellt ihr euch wahrscheinlich die Frage, was heißt denn das jetzt für uns? Sollen wir jetzt alle Menschen, die nicht an Jesus glauben, verjagen? Oder was meint das? Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Denn Paulus verwendet ja die Geschichte von Isaak und Ismael als ein Bild, als ein Vorbild für uns. Und in diesem Bild steht Ismael für dieses Prinzip, ich leiste, also bin ich. Und was Paulus meint ist, die Auffassung, ich leiste, also bin ich, die muss bekämpft werden. Und wie sieht das jetzt konkret aus, wenn man das bekämpft? Es kann sein, dass hier jemand predigt, der etwas Ähnliches predigt wie die Irrlehrer in Galatien. Wer sagt, es reicht nicht an Jesus zu glauben, du musst noch das und das und das tun, um errettet zu werden. Und dann ist es unsere Aufgabe als Älteste, als Gemeindeleitung, diesen jemanden nicht mehr predigen zu lassen und das zu korrigieren. Aber ich glaube auch nicht, dass das der Kern dieser Aufforderung ist. Im Kern betrifft die Aufforderung jeden Einzelnen von euch. Die meisten von euch, vielleicht sogar alle, wissen und glauben fest, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist und dass sie nichts mehr dazu tun müssen oder können. Aber wisst ihr was? In unserem Alltag vergessen wir das total schnell. Und obwohl wir das glauben, fangen wir wieder an, unsere Identität, das, was wir sind, nicht auf Jesus, sondern auf unsere eigenen Leistung zu gründen. Denn wir sind als Christen oft schizophren. Wir wissen und glauben das eine und gleichzeitig fangen wir immer wieder an, das Gegenteil zu tun. Ich gebe euch mal ein Beispiel von mir. Wenn jemand nach einer Predigt zu mir kommt und sagt, die Predigt war gut und... Oder jemand, einer von meinen Schülern kommt zu mir und sagt, sie sind echt ein guter Lehrer, dann stehe ich da und freue mich drüber. Und ich glaube, da ist auch gar nichts dagegen zu sagen, sich darüber zu freuen. Ich denke, jeder Mensch freut sich, wenn er gelobt wird und das ist eine gute Sache. Aber immer wieder ertappe ich mich dabei, wie ich dann nach so einem Lob weiterdenke. Ich habe dann den kleinen Mann im Ohr, der erklärt mir, ja, du machst das echt gut, du bist echt ein toller Lehrer. Solche Gedanken fühlen sich dann gut an, aber die Sache ist plötzlich gekippt. Aus Freude über ein Lob wird der Gedanke, meine eigene Leistung macht mich zu dem, was ich bin. Und schwuppdiwupp habe ich mich zum Sklaven gemacht, obwohl ich durch den Glauben doch eigentlich frei bin. Wie denn das, fragst du jetzt vielleicht. Ganz einfach, ab dem Moment geht es mir so gut, weil ich gelobt werde. Und wenn ich noch mehr gelobt würde, geht es mir noch besser. Wenn Leute mich jetzt bestätigen, wie toll ich bin, dann steigt meine Laune ins Unermessliche. Aber die Kehrseite ist, wenn ich dann kritisiert werde. Wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, also Jochen, deine letzten 2, 3 Predigten, die waren echt nicht so toll. Oder ein Schüler zu mir kommt und sagt, boah, bei Ihnen der Unterricht, der ist aber voll langweilig. Dann wird das plötzlich zu einem Angriff auf mich selbst. Ich habe ja meine Identität abhängig davon gemacht, was andere über mich sagen oder denken. Und dann bin ich ein Sklave geworden von der Meinung oder dem Lob anderer Menschen. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich ticke von Zeit zu Zeit so, aber die schlechte Nachricht ist, jeder von euch tickt auch von Zeit zu Zeit so, da bin ich mir sicher. Und Paulus schreibt hier, treibe die Magd heraus. Und was er in dem Bild damit meint, ist, verjage dieses Denken aus deinem Leben. Und wie sollen wir das machen? Die Antwort ist, mach dir immer wieder bewusst, dass Jesus für dich gestorben ist, um dich zu seinem Kind zu machen. Und deswegen hast du es überhaupt nicht nötig, deine Identität auf deine eigene Leistung aufzubauen. Zweiter Weg, bitte Gott darum, dass er solche Gedanken wegnimmt. Bitte ihn, dass die Wahrheit, dass er dich zu 100% errettet hat, nicht nur etwas ist, was du in deinem Kopf weißt, aber dann ganz anders handelst, sondern dass das, was du in deinem Kopf weißt und glaubst, dass es wirklich das Handeln in deinem Leben prägt. Das Leben als Christ ist nicht leicht. Wir hätten alle gerne Ruhe. Aber Paulus sagt, wenn du Christ sein willst, wenn du Jesus nachfolgen willst, dann bist du frei. Aber es gibt auch 2 Herausforderungen, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Vers 29 hat er Verfolgung genannt, Verfolgung von außen in unterschiedlicher Form. Und dann in Vers 30 den Kampf, den wir alle annehmen müssen, gegen dieses Denken, dass unsere eigene Identität auf dem gegründet ist, was wir selbst tun, obwohl wir es eigentlich ja besser wissen. Der Weg in die Freiheit ist kein einfacher Weg. Aber eins möchte ich euch heute mit auf den Weg geben, es ist der eindeutig bessere Weg. Der einzige Weg, der Hoffnung bietet. Denn die Alternative ist, dass wir Sklaven von irgendeinem Gesetz sind, was in dieser Welt herumschwirrt. Und die gute Nachricht ist, wenn du an Jesus glaubst, dann gilt dir ganz persönlich, was Paulus im letzten Vers unseres Kapitels schreibt. Dort schreibt er, so bist du also nicht mehr Kind der Sklavin, sondern Kind der Freien. Amen.